Cal Newport. Eine Welt ohne E-Mail. Konzentrierter Arbeiten in der Kommunikationsflut. Gelesen von Avi Challe und Nadine Zadam.
Hand hoch, wer sich hier wiedererkennt. Du wachst auf, gehst ins Büro, öffnest dein E-Mail-Postfach und wirst von da an entweder A. den Rest des Tages in allem, was du tust, von E-Mails beherrscht oder B. immer wieder von eingehenden Nachrichten aus der Konzentration gerissen. Beide Szenarien sind suboptimal. E-Mails unterbrechen, stören und stressen fast immer. Sie halten dich von dem ab, was du eigentlich tun solltest. Darum fordert der Autor Cal Newport in seinem Buch »Eine Welt ohne E-Mail« fundamental andere Arbeitsabläufe. Also nicht nur Schnellhilfen wie deaktivierte Signaltöne oder klare Betreffzeilen. Was die Wissensarbeit braucht, sind neue Workflows ohne unnötige Unterbrechung, in denen wir uns ungestört auf unsere Arbeit konzentrieren können. Diese Blinks liefern dir dafür echte Fallbeispiele und praxisorientierte Tipps.
Blink Nummer 1: E-Mails hemmen die Produktivität.
Eine Welt ohne E-Mail. Das ist mal eine Ansage. Da fragt man sich doch zunächst, ist die Lage wirklich derart ernst? Und was genau ist das Problem? Wir erklären das am Beispiel von Sean, dem Mitbegründer einer kleinen Londoner Technologiefirma. Das Problem begann mit einer Art E-Mail-Obsession. Sean und sein Team verhandelten alle Arbeitsabläufe per Mail. Schon bald stapelten sich die Nachrichten derart in den Postfächern, dass seine Mitarbeiter flehten, zumindest nachts keine E-Mails zu erhalten. Und die Überforderung wurde sogar noch größer, als das Team den Instant-Messaging-Dienst Slack einsetzte. Ein anstrengender Firmenkunde erhielt Zugang zu dem Tool und konnte nun rund um die Uhr mit Fragen in die teaminternen Kanäle grätschen. Und irgendwann saß Sean täglich bis 1 Uhr morgens am Schreibtisch, weil das die einzige Zeit war, in der er sich ungestört auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren konnte. Seans Firma litt unter etwas, was Newport als hyperaktives Schwarmdenken bezeichnet. Eine Art kollektiver Nervosität, bei der die Mitarbeiter einer Organisation durchgehend über Textnachrichten kommunizieren. Dieser hysterische Zustand herrscht heute weltweit an unzähligen Arbeitsplätzen. Nichts befeuert ihn so sehr wie E-Mails. Und nichts leidet darunter so sehr wie das, was man eigentlich steigern will: die Produktivität. Dafür gibt es 2 wesentliche Gründe. Zum einen kommt vor lauter Korrespondenz keiner mehr zum Arbeiten. Ein durchschnittlicher Angestellter kontrolliert alle 6 Minuten sein Postfach. Damit verbringt er über ein Drittel seiner Arbeitszeit allein mit dem Checken von Mails. Zum anderen, und das ist das eigentliche Problem, zerstört die ständige Unterbrechung den Konzentrationsfluss. 2018 überwachte die Softwarefirma Rescue Time die Computernutzung von über 50.000 Menschen. Der Untersuchung zufolge kam ein durchschnittlicher Angestellter am Tag nur auf 75 Minuten ungestörte Arbeit. Dabei ist genau das der Schlüssel zur Produktivität: dauerhafter Fokus, anhaltende und ablenkungsfreie Konzentration. Unsere Aufmerksamkeitsfähigkeit wird vom präfrontalen Kortex gesteuert. Und dieses Gehirnareal kann sich immer nur auf eine Aufgabe konzentrieren. Aber das hyperaktive Schwarmdenken verleitet uns zur Zerstreuung. Dazu, parallel diverse elektronische Gesprächsfaden zu führen, während wir anspruchsvollen Kernaufgaben nachgehen. Die ständigen Wechsel schlucken am Ende mehr Zeit, als wenn wir die Aufgaben isoliert erledigt hätten.
Das also ist das große Dilemma. E-Mails fördern einen hyperaktiven Arbeitsmodus, der die Produktivität senkt.
Aber Moment, solche Statistiken sind ja keine Verschlusssache. Wenn E-Mails nachweislich die Produktivität von Organisationen senken, warum halten dann trotzdem alle an ihnen fest? Und welche praktischen Lösungen gibt es? Genau diese Fragen klären wir in den folgenden Blinks.
Blink Nummer 2. E-Mails stören in wirklich allen Prozessen.
Eines Tages unterhielt sich der Autor mit einem befreundeten Unternehmensberater. Er erzählte ihm von seinen Gedanken über E-Mails und hyperaktives Schwarmdenken. Aber der Bekannte war anderer Meinung. Die Vorteile von E-Mails seien größer als die Nachteile. Sein Hauptargument war die Effizienz. Wenn seine Mitarbeiter nicht weiter wüssten, könnten sie ihm jederzeit eine Mail schicken. Er antworte und helfe ihnen aus der Klemme. Schnell und unkompliziert. Seine Aufgabe als Führungskraft bestünde darin, sein Team durch schnelle Hilfe im Arbeitsfluss zu halten. Und da haben wir es. Darum grassiert das hyperaktive Schwarmdenken an Arbeitsplätzen rund um den Globus. Weil wir glauben, E-Mails seien das Öl im Produktivitätsgetriebe. Wir hinterfragen gar nicht, ob das kommunikative Dauerfeuer Mehrwert schafft. Wir gehen einfach davon aus. Also schaffen wir Narrative, um dieser Veränderung Sinn zu geben. Eines dieser Narrative ist die Annahme, durchgehende Kommunikation halte den Laden am Laufen. Aber ist das wirklich so? Machen wir es kurz. Nein. Egal in welchem Bereich. Dauerhaft konzentriert bist du kreativer und effizienter. Das liegt auf der Hand, wenn du als Autorin, Programmierer oder Wissenschaftlerin arbeitest. Diese Tätigkeiten profitieren davon, dass du in kreative Rauschzustände abtauchst. Doch der Fokus fördert die Produktivität auch in weniger offensichtlichen Fällen. Nimm das eingangs erwähnte Beispiel von Führungskräften. Mag sein, dass Manager sich nicht stundenlang mit einem einzigen Problem befassen müssen. Aber ihr dicht getakteter Alltag erfordert dennoch hohe Konzentration und Weitsicht. Sie müssen oft viele Aufgaben nacheinander erledigen und dabei immer das große Ganze im Blick haben, die strategische Ausrichtung des Betriebs. Und auch hier funkt das hyperaktive Schwarmdenken dazwischen. Jede eingehende Nachricht zwingt Manager ins Hier und Jetzt. Dadurch verlieren sie den Fokus auf die übergeordneten langfristigen Ziele. Und das gilt auch für jene Arbeitskräfte, die ihre Kollegen administrativ oder logistisch unterstützen und die der Autor Assistenten nennt. Nimm als Beispiel den IT-Support. Die ersten IT-Abteilungen wurden von Anfragen überrannt. Die Mitarbeiter bombardierten sie mit Beschwerdeanrufen und E-Mails. Und irgendwann hatten die ITler vor lauter Schriftverkehr kaum noch Zeit, die eigentlichen Fehler zu beheben. Darum arbeiten heute nahezu alle IT-Abteilungen mit sogenannten Ticketing-Systemen, die den Prozess der Supportanfrage automatisieren.
Es ist also ziemlich offensichtlich. Keine Tätigkeit profitiert davon, dass ununterbrochen E-Mails verschickt werden.
Jetzt haben wir die ganze Zeit nur von Produktivität gesprochen. Aber die ständige E-Mail-Flut hat noch eine weitere Nebenwirkung. Sie stresst. Und zwar gewaltig.
Nummer 3. E-Mails führen zu Stress und Unzufriedenheit.
E-Mails machen uns also nicht produktiver, sondern unproduktiver. Sie reißen uns aus dem kreativen Flow, verengen unseren geistigen Horizont aufs Hier und Jetzt und halten uns von unserer eigentlichen Arbeit ab. Aber es kommt noch dicker. Sie machen uns auch unglücklich. Das zeigen Studien wie das 2016 erschienene Forschungspapier der Informatikprofessorin Gloria Mark. Marks Team hatte 40 Wissensarbeiter 12 Tage lang mit drahtlosen Herzmonitoren bestückt, um deren Stresslevel während bestimmter Aufgaben zu messen. Und was kam dabei heraus? Eine signifikante Korrelation zwischen E-Mails und Stress. Je länger sich die Probanden innerhalb eines bestimmten Zeitraums mit E-Mails befassten, desto höher war in dieser Zeit auch ihr Stresspegel. Aber warum lösen E-Mails so viel Stress aus? Weil wir sie aus evolutionären Gründen nicht ignorieren können. Unser neurologisches Grundsetting stammt aus einer Zeit, in der unser Überleben von sozialen Kontakten abhing. Jede Verbindung stand für die Aussicht auf mehr Nahrung oder Schutz. Unser archaisches Nervensystem hat also bei jeder ignorierten Nachricht Angst, unser Überleben zu gefährden. Kein Wunder, dass wir da in Stress geraten. Das hyperaktive Schwarmdenken potenziert die vereinzelten Stressmomente nun zu chronischer Unzufriedenheit. Das bewies unter anderem eine Studie von Harvard-Professorin Leslie Perlow. Perlow und ihr Team belegten die negativen Auswirkungen von E-Mails, indem sie den Spieß umdrehten. Sie zeigten, was passiert, wenn man den E-Mail-Verkehr reduziert. Die Probanden waren Unternehmensberater einer renommierten Consulting-Agentur. Perlow verordnete ihnen eine Methode namens PTO oder Predictable Time Off, also vorhersehbare Offline-Zeit. Die Mitarbeiter sollten sich jede Woche zu bestimmten Zeiten von sämtlichen Kommunikationskanälen abschotten, einschließlich E-Mail und Telefon. Das Ergebnis? Die Berater waren deutlich glücklicher. Vor der Einführung der PTO hatten nur 27% von ihnen angegeben, sich morgens auf die Arbeit zu freuen. Nach der Einführung stieg diese Zahl auf weit über 50%. Tatsächlich zeigte Perlows Studie, dass vorhersehbare Offline-Zeit auch die Mitarbeiterbindung steigert. Die Bereitschaft, eine langfristige Karriere im Betrieb anzustreben, stieg von 40 auf 58%.
Damit ist die Botschaft klar. E-Mails produzieren Stress und machen Mitarbeiter unglücklich.
Jetzt haben wir die negativen Auswirkungen von E-Mails in hyperaktivem Schwarmdenken von allen Seiten beleuchtet. Zeit, dass wir uns mit Lösungen befassen.
Blink Nummer 4. Eine neue Ökonomie der Aufmerksamkeit.
Nun hast du vielleicht schon von Tipps für den Umgang mit E-Mails gehört. Tatsächlich gibt es immer mehr Quickfixes gegen den Stress und die Ablenkung eingehender Nachrichten. Aber diese schnellen Hilfen beheben nicht das eigentliche Problem. Wir verdeutlichen das an einem der meistgenannten Lösungsvorschläge: der Bündelung der E-Mail-Zeiten. Die Idee ist simpel. Du kontrollierst und verschickst deine Mails nicht mehr durchgehend, sondern gebündelt zu bestimmten Zeiten. In den Intervallen dazwischen tauchst du dann ungestört in die produktive Tiefenkonzentration ab. So die Theorie. Denn dieser Ansatz mag manchen Menschen helfen, die Ablenkung zu reduzieren und die Produktivität zu steigern. Aber für andere bedeutet er tatsächlich zusätzlichen Stress. Diese Menschen haben Angst, während der Offline-Zeit wichtige Anfragen zu verpassen und fürchten, die gebündelte Nachrichtenflut könnte sie zusätzlich überfordern. Darum, so der Autor, brauchen wir keine Quickfixes, sondern ein globales und radikales Umdenken mit nachhaltigen Prinzipien für eine Welt ohne E-Mail. Newport schlägt 4 solche Prinzipien vor. Das erste ist das Prinzip der Aufmerksamkeitsökonomie. Um das Prinzip zu erklären, reisen wir ins Detroit des Jahres 1908. Der US-Autobauer Henry Ford brachte mit dem Modell T ein bahnbrechend innovatives Auto auf den Markt. Aber der Fertigungsprozess war genauso schleppend und ineffizient wie in allen Automobilfabriken jener Zeit. Dann, 1913, hatte Ford eine Idee, die die Welt veränderte. Was, wenn nicht mehr die Mechaniker durch die Hallen liefen, sondern sich stattdessen die Teile auf einer Förderstraße zu festen und spezialisierten Arbeitsplätzen bewegten? Der Rest ist Geschichte. Die Produktionszeit für ein Modell T reduzierte sich von knapp 13 Stunden auf 93 Minuten. Und die Fließbandarbeit revolutionierte die industrielle Produktion. Newport zufolge braucht die Wissensarbeit eine ähnliche Revolution. Der Trend in der Arbeitswelt geht seit Jahren in Richtung größtmöglicher Arbeitnehmerautonomie. Das ist auch gut so. Der moderne Wissensarbeiter soll selbst darüber bestimmen, wie er seinen Arbeitstag gestaltet. Der renommierte US-Ökonom Peter Drucker forderte schon 1999: Wissensarbeiter müssen sich selbst managen. Das Problem ist nur, dass sie im Rausch der Digitalisierung noch nicht gelernt haben, wie sie diese Freiheit am effizientesten nutzen. Die wichtigste Kapitalressource des Wissensarbeiters, also das, was den ökonomischen Wert seiner Arbeit generiert, ist seine Aufmerksamkeit. Aber noch hat ihm niemand gezeigt, wie er den Einsatz dieser Ressource optimiert.
Das bedeutet, die digitalisierte Arbeitswelt braucht revolutionäre Modelle, um die Aufmerksamkeit der Wissensarbeiter so ökonomisch wie möglich einsetzen zu können.
Das klingt noch reichlich theoretisch. Darum sehen wir uns im nächsten Blink an, was das in der Praxis bedeutet.
Blink Nummer 5. Workflows für Single statt Multitasking.
Das hyperaktive Schwarmdenken ist also nicht das optimale Modell für die moderne Wissensarbeit. Aber wie sieht ein Arbeitsablauf aus, der die Ressource Aufmerksamkeit produktiver nutzt? Newport zufolge sollte ein solcher Arbeitsablauf 2 Kriterien erfüllen. Erstens muss er den Wechsel zwischen verschiedenen Kontexten während einer einzelnen Tätigkeit minimieren. Die Aufmerksamkeit soll also möglichst nicht zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her springen. Zweitens muss er eine Kommunikationsüberlastung verhindern. Der Wissensarbeiter soll nicht das Gefühl haben, ständig von anderen gebraucht zu werden. Eine erfolgreiche Umsetzung dieser Kriterien finden wir im folgenden Fallbeispiel. Als Teamleiter ist Davish in einer kleinen Marketingberatung für eine Gruppe von Menschen verantwortlich, die über verschiedene Zeitzonen in Amerika und Europa verstreut sind. Auch Davishs Team litt unter dem hyperaktiven Schwarmdenken. Die Mitarbeiter wühlten sich täglich durch lange und unübersichtliche E-Mail-Ketten. Sie fühlten sich von Nachrichten bombardiert, die ihre tägliche Arbeit diktierten. Die Wende brachte das Online-Projektmanagement-Tool Trello. In Trello wird jedes Projekt als Board angelegt, also eine Art Tafel, auf die alle Mitarbeiter Zugriff haben. Alle Aufgaben auf einem solchen Projektboard werden auf Karten formuliert, die wiederum untereinander in Stapeln angeordnet sind. Ähnlich wie beim Kartenspiel Solitär. Jeder dieser Stapel hat eine Überschrift, die den Bearbeitungsstand der Aufgaben markiert. Davishs Team arbeitet mit 4 Kartenstapeln. Der Stapel Recherche enthält alle Ideen, Notizen, Kundengespräche und Kontakte, die mit kommenden Projekten zu tun haben. Auf den Karten im Stapel Rückstand stehen pausierte Projektschritte, für die gerade keine Kapazitäten da sind. Die Karten in den letzten Stapeln, Programmierung und Umsetzung, beschreiben Projekte, die aktuell ausgeführt werden. Das Besondere: Wenn man eine dieser Karten anklickt, finden sich auf der Rückseite sämtliche Inhalte zu diesem Arbeitsschritt. Vom Status, der Zuständigkeit und Beschreibung über Fragen und Kommentare bis zu Notizen und angehängten Dateien. Außerdem können die Karten zwischen den Stapeln verschoben werden. Wenn also eine Projektidee bereit für die Umsetzung ist, wandert sie vom Stapel Recherche in den Stapel Programmierung. Trello ist nur ein Beispiel für das Prinzip, Workflows auf Projektboards zu organisieren. Diese Boards sind effizienter als das hyperaktive Schwarmdenken, weil sie alle relevanten Projektinformationen strukturiert und übersichtlich darstellen.
Fazit: Die Organisation von Arbeitsabläufen auf Projektboards fördert Singletasking statt Multitasking. Das ermöglicht eine ökonomische Nutzung der Ressource Aufmerksamkeit.
Ein solcher Arbeitsablauf erfüllt dann auch die 2 eingangs genannten Kriterien. Er minimiert die unnötigen Kontextwechsel während einer Tätigkeit und befreit alle Beteiligten von dem lästigen Gefühl der Kommunikationsüberlastung.
Blink Nummer 6: Transparente Produktionsprozesse.
Stell dir vor, ein Mitarbeiter schickt dir eine Mail mit einer neuen Aufgabe. Die Mail beschreibt aber nicht, wie du diese Aufgabe erledigen sollst. Also gehst du den Weg des geringsten Widerstands und bittest um mehr Klarheit und Details. Und schon beginnt das Spiel, bei dem die Mails und Zuständigkeiten zwischen euren Posteingängen hin und her wandern, bis sich irgendwann eine entnervte Vorgesetzte einschaltet. Leider sind solche Szenarien im hyperaktiven Schwarmdenken an der Tagesordnung. Und natürlich wird das kostbare Kapital der Aufmerksamkeit hier schlicht vergeudet. Das eigentliche Problem ist das Fehlen eines festen Prozederes, das beschreibt, wie diese neue Aufgabe bis wann zu erledigen ist. Womit wir nach dem Prinzip der Aufmerksamkeitsökonomie beim 2. der 4 Prinzipien für eine Welt ohne E-Mail wären, dem Prozessprinzip. Auch dieser Gedanke ist simpel. Die Wissensarbeit muss durch verlässliche Produktionsprozesse strukturiert werden, die im Idealfall 3 Kriterien erfüllen. Erstens zeigen die Prozesse klar an, wer an welcher Aufgabe arbeitet und wie der Status ist. Zweitens erfordern sie keine unnötige Kommunikation. Und drittens gibt es transparente Vorgehensweisen für den Fall, dass einzelne Aufgaben modifiziert werden müssen. Natürlich sehen diese Prozesse je nach Aufgabe unterschiedlich aus. Wir beginnen mit einem Beispiel für einen Automatisierungsprozess, der sich für repetitive und klar strukturierte Abläufe eignet. Die Marketingfirma Optimize Enterprises erstellt täglich Unterrichtsvideos für Unternehmenscoaches und muss sämtliche Produktionsabschnitte penibel koordinieren. Herzstück des Prozesses ist eine Online-Tabelle. Dort finden die Mitarbeiter aus Redaktion, Lektorat, Filmteam und Schnitt ihre Aufgaben und vermerken dann selbstständig ihren jeweiligen Bearbeitungsstatus. Die von ihnen bearbeiteten Dateien legen sie in präzise benannten Dropbox-Ordnern ab, die ebenfalls in der Tabelle verlinkt sind. Das Ergebnis: Die Abläufe und Zuständigkeiten sind zu jeder Zeit klar, ohne dass die Mitarbeiter eine einzige E-Mail verschicken. Unser zweites Beispiel illustriert einen weniger planbaren Prozess. Die Aufgaben einer leitenden Managerin bei Optimize Enterprises. Ihre Arbeit ist nicht automatisierbar, aber dennoch strukturiert. Sie reserviert die ersten 3 Tagesstunden für kreative und konzeptionelle Arbeit und widmet sich erst dann dem Management der verschiedenen Projekte. Dafür nutzt die Managerin das Online-Tool Flow, das wie Trello alle laufenden Projekte auf Karten darstellt, die den verantwortlichen Mitarbeitern zugeteilt sind. Alle relevanten Dateien und Informationen finden sich im Kartenanhang. Hier kann die Führungskraft, falls nötig, Fragen stellen und beantworten. Anschließend bespricht sie bestehende Probleme oder neue Ideen in individuellen FaceTime-Meetings.
Wir können also eine einfache Regel festhalten. Klare Produktionsprozesse lenken den Fokus weg von der Kommunikation auf die eigentliche Arbeit.
Reibungslose Abläufe ohne unnötige Kommunikation sind aber nicht nur in Produktionsprozessen, sondern in vielen weiteren Unternehmensabläufen essentiell. Dabei helfen feste Protokolle.
Blink Nummer 7. Optimale Abläufe durch feste Protokolle.
Jedes Team muss zu bestimmten Dingen kommunizieren. Mitarbeiter müssen Meetings anberaumen, Projektschritte planen, Kundenanfragen beantworten und Feedback geben. Die entscheidende Frage ist, wie sie diese Dinge klären. Stellen wir uns eine fiktive Beratungsfirma vor, die fast täglich Anfragen potenzieller Kunden bekommt. Jede dieser Anfragen muss evaluiert werden, weil dahinter ein attraktiver Auftrag stecken könnte. Wie also läuft diese Evaluierung ab? Im hyperaktiven Schwarmdenken würden sich diverse Mitarbeiter in diversen Mails zu jedem Kunden austauschen. Eine andere Möglichkeit wäre ein festes wöchentliches Treffen, in dem sich alle relevanten Kollegen persönlich zu allen Anfragen der Woche besprechen. Was ist nun besser? Diese Frage führt uns zum Protokollprinzip. Beide Prozedere, der E-Mail-Verkehr und die Wochenbesprechung, stehen für ein Protokoll, also eine Art Regelwerk zur Koordination eines bestimmten Ablaufs. 2 Kriterien sollten über die Wahl des passenden Protokolls entscheiden: seine Kosten und seine Unannehmlichkeiten. Erklären wir das an unserem Beispiel. Der E-Mail-Austausch wirkt auf Anhieb annehmlicher. Er kann sofort beginnen, was auch für die Kunden Vorteile hat. Bei einer immer freitags stattfindenden Sitzung müssen die Kunden hingegen unter Umständen länger auf eine Antwort warten. Aber das persönliche Treffen verursacht geringere Kosten, wenn es um die Aufmerksamkeit geht. Das wird deutlich, wenn wir dem Autor folgen und die Aufmerksamkeit in kognitive Zyklen teilen. Angenommen, wir zerlegen den Arbeitstag in 5-Minuten-Abschnitte. Dann nimmt eine E-Mail mindestens einen ganzen kognitiven Zyklus in Anspruch, egal wie schnell man tippt. Und im Normalfall tauschen sich Mitarbeiter in Dutzenden Mails zu einem Kunden aus. Dagegen nimmt ein 30-minütiges Meeting pro Person nur 6 kognitive Zyklen in Anspruch, und zwar für alle Kundenanfragen der gesamten Woche. Es kommt also immer auf die richtige Balance zwischen Kosten und Unannehmlichkeiten an. Wenn du zum Beispiel in deinem Team das Meeting-Protokoll einführen willst, musst du anfangs womöglich mit Widerstand rechnen, weil feste Termine die Freiheit deiner Mitarbeiter beschränken. Überzeuge die Kritiker dennoch durch das Argument der geringeren Kosten. Reduziere die Unannehmlichkeit weiter durch ein zusätzliches Standardverfahren. Jeder potenzielle Neukunde erhält zeitnah eine persönliche Nachricht. Darin bedankt sich deine Firma für die Anfrage und gibt einen verbindlichen Zeitrahmen für die Prüfung und Rückmeldung an. Das wirkt professionell und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass die Wartezeit den Kunden abschreckt.
Wir rekapitulieren. Protokolle wirken anfangs umständlich, steigern auf lange Sicht aber die Produktivität von Abläufen. Wichtig ist dabei die Balance zwischen Kosten und Unannehmlichkeiten.
Ein anderer spannender Ansatz ist die Entpersonalisierung von E-Mail-Adressen. Stell dir vor, ein Kunde schreibt nicht an Einzelpersonen, sondern an die für sein Anliegen relevante Abteilung. Die Firma könnte sogar kundenspezifische E-Mail-Adressen einrichten wie kundexy@firma.de. Das entkräftet die Erwartungshaltung, dass eine bestimmte Person sofort auf die E-Mail antworten muss.
Blink Nummer 8. Zurück in die Zukunft. Die Respezialisierung.
In mancher Hinsicht blieb die Digitalisierung hinter den Erwartungen zurück. Die Einführung der ersten Personal Computer in den 1980er Jahren sollte die individuelle Produktivität explodieren lassen. Darum investierten Dienstleistungsunternehmen Millionen in die technologische Aufrüstung. Doch das Ergebnis war mau. Die Technologieinvestitionen stiegen um 116% pro Arbeitskraft, die Produktion der Angestellten aber nur um 2,2%. Schuld daran war eine Art Entspezialisierung. Wo vorher persönliche Sekretäre und Assistentinnen Termine planten und Formulare ausfüllten, wurden diese administrativen Aufgaben durch den PC gerade leicht genug, um sie von den Fachkräften selbst erledigen zu lassen. Die Idee dahinter war einfach. Die Unternehmen würden Kosten sparen, wenn sie die Stellen der vermeintlich überflüssigen Assistenzkräfte abbauten. Aber seitdem haben insbesondere hochqualifizierte Wissensarbeiter weniger Zeit für ihre eigentliche, spezialisierte Arbeit, weil sie sich mit der Verwaltung herumplagen. Mit Softwareproblemen, der Planung von Meetings, Formularen sowie Textverarbeitungs- und Präsentationsprogrammen. Dadurch sinkt ihre Produktivität und am Ende muss das Unternehmen weitere Fachkräfte einstellen. Und genau hier kommt das vierte und letzte Prinzip ins Spiel. Das Spezialisierungsprinzip. Dem Ökonomen Peter G. Cicconi zufolge sparen Unternehmen umgehend bis zu 15% Personalkosten, wenn sie vergleichsweise günstigere Assistenten für Verwaltungsaufgaben einstellen, um die teureren Fachkräfte zu entlasten. Man könnte das Prinzip auch so zusammenfassen: Weniger ist mehr. Durch die Entlastung von administrativen Aufgaben können sich Wissensarbeiter wieder mit mehr ungestörter Aufmerksamkeit auf eine geringe Anzahl von Aufgaben konzentrieren. Der Wert ihrer gesteigerten Produktivität übersteigt die Personalkosten für die Assistenten bei weitem. Ein Beispiel hierfür ist der Ansatz des extremen Programmierens, kurz XP, nach dem manche Software-Startups aus dem Silicon Valley arbeiten. Dort werden die Programmierer großer Projekte in kleinere Entwicklungsteams von maximal 10 Personen aufgeteilt. Diese Teams werden von allen äußeren Anfragen abgeschirmt. Alle E-Mails werden von einem Projektmanager bearbeitet. So sitzen die Entwickler gemeinsam in einem Raum, in dem sie ungestört programmieren und sich bei Bedarf persönlich austauschen können. Dieser Ansatz ist den Startups zufolge 100 Mal effizienter als E-Mail. Beim Pair-Programming arbeiten die Entwickler sogar zu zweit an einem Rechner, wo sie neue Ideen sofort mit ihrem kreativen Sparringspartner durchdenken. Man könnte meinen, der Ansatz halbiere die Produktivität, aber tatsächlich steigt sie um das 4- bis 5-fache.
Die Botschaft ist klar. Wir brauchen eine Rückkehr zur prädigitalen Spezialisierung, damit sich hochqualifizierte Wissensarbeiter wieder auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können.
Sagen wir, du arbeitest nicht in einem größeren Unternehmen oder Team, sondern solo selbstständig. Was dann? Im letzten Blink gibt es zum Abschluss noch ein paar ganz konkrete Tipps fürs Arbeiten ohne E-Mails, von denen du vielleicht einige aufgreifen kannst.
Blink Nummer 9. Praktische Tipps zum Abschluss.
Das Prinzip der gebündelten E-Mail-Abfrage mag noch keine Revolution darstellen. Aber es ist ein Anfang. Egal, ob du ein mehrköpfiges Team oder dein persönliches Homeoffice leitest. Gewöhne dir an, dein E-Mail-Postfach zu festen Zeiten zu kontrollieren, zum Beispiel einmal morgens und einmal am Nachmittag. Dazwischen ist Platz für ungestörtes, konzentriertes Arbeiten. Kommuniziere das transparent durch eine Standardantwort à la: Hallo, aus Produktivitätsgründen prüfe ich eingehende E-Mails täglich zwischen 9 und 10 sowie zwischen 16 und 17 Uhr. Sie erhalten dann umgehend Antwort. Das Prozessprinzip der Projektboards eignet sich vorrangig für die Teamarbeit, genau wie die Karten in Online-Tools wie Trello. Sie helfen, alle relevanten Informationen zu laufenden Projekten übersichtlich zu strukturieren. Der Autor nennt 4 Best Practices für ihre Gestaltung. Erstens solltest du sie aussagekräftig benennen. Es muss auf den ersten Blick klar sein, auf welche Aufgabe und welche Mitarbeiter sich eine Karte bezieht. Zweitens eignet sich für die Stapel anfangs die intuitive Grundeinteilung in anstehend, in Arbeit und erledigt. Drittens bieten regelmäßige Status-Meetings Gelegenheit, Engpässe anzusprechen und gemeinsam über neue Projekte zu entscheiden. Viertens können die Karten das Geplapper des Schwarmdenkens ersetzen. Auf jeder Karte ist Platz für Fragen und Antworten, die kreativen und konstruktiven Austausch ermöglichen. Als Solo-Selbstständige könntest du zum Beispiel Kommunikationsprozesse automatisieren. Überlege, in welchen Situationen du für deine Arbeit regelmäßig auf Rückmeldung von anderen angewiesen bist. Formuliere zum Beispiel Textvorlagen, mit denen du diese Menschen zu festen Zeiten an ihre Fristen erinnerst. Zum Abschluss fassen wir ein paar Spezialisierungsideen zusammen, die sich ebenfalls für Kleinunternehmer und Freiberufler eignen. Der wichtigste Tipp lautet: Reduziere deine Arbeitslast durch die Auslagerung von Dingen, die nicht zu deinen Stärken gehören. Dazu gehören in der Regel die Buchhaltung, die Terminplanung und Buchung von Geschäftsreisen, Webdesign, Kundenservice und Vertrieb sowie Online-Branding und Social Media. Es gibt zum Beispiel Networking-Plattformen wie Upwork, über die du kurzfristig Jobs an Freelancer rund um den Globus vergeben kannst. Alternativ machst du dich selbst zu deinem Assistenten, indem du jede Woche feste Zeiten für administrative und unterstützende Aufgaben reservierst. Und den Rest der Woche über konzentrierst du dich befreit auf deine spezialisierte Wissensarbeit.
Du siehst, die Prinzipien des E-Mail-freien Arbeitens lassen sich auch auf Einzelpersonen übertragen. Vor allem Automatisierung und Spezialisierung unterstützen deinen produktiven Fokus.
Du musst dir also nicht den Arbeitsalltag von deinem E-Mail-Postfach diktieren lassen. Du kannst jederzeit die Augen öffnen und neu entscheiden, wie du arbeiten möchtest.
Das waren unsere Produktivitätstipps zu dem Buch »Eine Welt ohne E-Mail« von Cal Newport. Stellen wir uns zum Abschluss erneut die Frage, warum brauchen wir eine Arbeitswelt ohne E-Mail? Für Cal Newport ist die Antwort klar. Weil wir noch nicht gelernt haben, in der Digitalisierung ökonomisch mit unserer Aufmerksamkeit umzugehen. Die inflationäre Nutzung von E-Mails und Instant Messaging hat im Wissenssektor zu dem ungesunden, hyperaktiven Schwarmdenken geführt. Dieser Workflow fühlt sich praktisch und effizient an, aber in Wirklichkeit macht er uns unproduktiv und unglücklich. Darum braucht die Wissensarbeit ein revolutionäres Umdenken. Neue Arbeitsabläufe, die die Produktivität tatsächlich und nachhaltig steigern. Was zeichnet diese Abläufe aus? Nun, sie fördern nicht das Multitasking, sondern das Singletasking. Sie minimieren die Ablenkung durch durchgehend geöffnete E-Mail-Postfächer und lenken den Fokus zurück auf die ungestörte und konzentrierte Kernarbeit. Wir haben solche Arbeitsabläufe in den Blinks anhand von 4 Prinzipien beschrieben. Dem Prinzip der Aufmerksamkeitsökonomie, dem Prozessprinzip, dem Protokollprinzip und dem Prinzip der Spezialisierung. Sie alle eint der Ansatz, Arbeitsabläufe zu automatisieren und so übersichtlich und strukturiert darzustellen, dass sich die unnötige Kommunikation auf ein Minimum reduziert. Dabei helfen Projektboards oder schlaue Online-Tabellen. So können sich qualifizierte Wissensarbeiter wieder auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren. Wir hoffen, wir konnten dir ein paar Anregungen für weniger Ablenkung im Arbeitsalltag mitgeben. Danke, dass du bis zum Schluss konzentriert dabei geblieben bist.